Ja, das war America Horse with No Name und wir sind hier immer noch live bei den Pforzheimer Linux-Tagen. Eine kleine Sonder-Live-Sendung. Ja, zu Martin von Novell bzw. SUSE hat sich nun Wolfgang begeben. Wolfgang war auch schon mal in Lörrach, somit ganz nah bei uns im Sendegebiet an den IT Linux Days. Jetzt haben wir eigentlich so zwei Leute sitzen, SUSE, Novell und Wolfgang, du hast ja auch was mit Linux zu tun?
Ab und zu. Im Prinzip tanze ich auf zwei Hochzeiten. Einmal arbeite ich als freiberuflicher Mitarbeiter für Mandriva, Hersteller von Mandriva Linux, früher Mandrake Linux genannt. Und zum anderen, als Privatvergnügen, bin ich an der Leitung der deutschsprachigen Community-Website beteiligt für die Benutzer von Mandriva Linux.
SUSE als auch Mandriva, vielleicht auch wegen mandrivauser.de, haben ja so ein bisschen den Ruf, ein gutes Linux für Einsteiger zu sein. Wenn wir jetzt mal die Neuankömmlinge, die es mittlerweile gibt, also so Ubuntu wird immer wieder genannt in dem Atemzug, wenn wir die jetzt mal außen vor lassen, wenn wir hier zwei Vertreter haben, oder? Wie seht ihr das Thema? Ist nun Mandriva oder SUSE nun das bessere Einsteiger-Linux oder?
Beides ist das bessere Einsteiger-Linux. Man kann im Grunde genommen sagen, für den Einsteiger geben sich beide Distributionen gegenseitig nichts oder schwächeln nicht gegeneinander ab. Es gibt Unterschiede in der Vorgehensweise, es gibt Unterschiede in der Durchführung der Installation. Heute zum Beispiel sagte mir ein User, der SUSE als Einsteiger installiert hat, der Ubuntu als Einsteiger installiert hat und Mandriva jetzt von mir gesehen hat, dass ihm auf der einen Seite SUSE zu überladen war in der Möglichkeit der Konfiguration, dass ihm auf der anderen Seite Ubuntu zu spartanisch war in der gleichen Hinsicht und dass Mandriva, nachdem ich ihm dieses Mandriva-Kontrollzentrum zeigte, so ziemlich in der Mitte läge. Natürlich sieht das wahrscheinlich bei einem anderen User ganz genau anders aus und die Erfahrungen hast du bestimmt auch schon gemacht.
Ganz genau, ich glaube, das ist wirklich, man kann nicht sagen, wer ist jetzt die bessere Distribution, obwohl rein arbeitstechnisch müssen wir natürlich sagen, SUSE ist die beste Distribution. Aber die anderen Distributionen haben gut aufgeholt mit der leichten Installierbarkeit, mit der Bedienerfreundlichkeit und so weiter. Was wirklich den Unterschied macht, ist die Präferenz, die man haben will. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es so viele Distributionen gibt. Ob es jetzt Mandriva ist, ob es Sandros, Debian, Ubuntu. Jede Distribution sieht ein bisschen anders aus. Die Konfigurationsmöglichkeiten sind anders. Aber da muss man natürlich hervorheben, dass SUSE und Mandriva schon sehr früh angefangen haben, eine sehr gute Installation zu machen, eine sehr einfache Installation zu machen. Und besonders, was wichtig ist, den Benutzer nach der Installation nicht stehen zu lassen und wieder auf die Kommandozeile zu schicken, sondern halt ein grafisches Frontend zu bieten, wo er mit leicht seine Distribution konfigurieren kann.
Ich finde, es gibt einen weitaus interessanteren Unterschied zwischen beiden Distributionen. Hat ja bekanntlich Novell SUSE einen Schritt unternommen, in dem mit dem Projekt OpenSUSE eigentlich ein Split zwischen der Corporate-Zielgruppe und der Zielgruppe der End-User gemacht wurde. Bei Mandriva könnte man fast sagen, es gibt diesen Split auch, aber intern, also nach außen gar nicht so sichtbar.
Also ein Split würde ich es nicht unbedingt nennen. Was wir halt gemacht haben, ist, dass wir die neue Version seit der 10.0 jetzt halt, wird die aus dem OpenSUSE-Projekt praktisch gemacht. Und wir werden auch die nächste Distribution nicht mehr SUSE Linux nennen, sondern OpenSUSE. Der Split ist schon da, vielleicht von außen, von innen aber nicht, weil wir immer noch dieselbe Codebasis benutzen. Das heißt, der Enterprise-Server wird auch dieselbe Codebasis gebaut wie später dann OpenSUSE oder beziehungsweise jetzt SUSE Linux.
Ja, das ist natürlich auch bei Mandriva der Fall. Insgesamt benutzen beide Produktgruppen dieselbe Codebasis. Es gibt ja die sogenannten Consumer-Pakete wie PowerPack, Discovery und so weiter. Und dann gibt es für den Unternehmenskunden den Corporate Server und Corporate Desktop. Zurzeit sieht es so aus, dass Mandriva insgesamt sich sehr stark auf dem Corporate-Markt engagiert, auch recht gute Erfolge hat. Das äußert sich aber nicht dadurch, dass da irgendwo ein Split stattfindet.
Kann man irgendwo auch sagen, dass diese die Arbeit, nun stärker in den Corporate-Markt zu gehen, auch damit zusammenhängt, dass gerade für die Einsteiger und für die Heimanwender ja immer mehr kostenlose Distributionen auf dem Markt sind, die Ähnliches leisten und daher die User vielleicht gar nicht mehr gewollt sind, Geld auszugeben für eine SUSE-Distribution? Oder für, also SUSE oder Mandriva ist ja...
Also aus unserer Erfahrung kann ich jetzt sagen, dass... SUSE Linux war ja praktisch immer frei, man konnte es immer runterladen, das heißt, man musste es nicht bezahlen, wenn man wollte. Ich glaube, dass im Linux-Bereich gibt es so viele loyale Leute, die einfach sagen, ich möchte diese Firma unterstützen. Ich denke, bei Mandriva ist das genauso, die haben das auch mit dem Mandriva Club, hieß das damals, glaube ich, bewiesen, dass man wirklich auf die User zählen kann und es wirklich nicht darum geht, ich kann sie auch frei runterladen, mache ich das doch. Also die Leute sind durchaus gewillt, die Distribution zu unterstützen und wir verkaufen ja auch weiterhin unsere Box, also man kann es kaufen, man kann es aber auch frei runterladen. Der Split ist aber eigentlich dadurch gekommen, dass wir mehr Verbreitung haben wollten. Gerade in Europa sind wir natürlich sehr stark, in Amerika oder in anderen Ländern sieht es ein bisschen anders aus. Deswegen haben wir jetzt das OpenSUSE-Projekt gegründet und eine Sache, die wir zum Beispiel ohne OpenSUSE nie gemacht hätten können, wäre Internationalisierung in andere Sprachen. Ich habe letzte Woche zum Beispiel jetzt ein vietnamesisches Wiki aufgesetzt. Das heißt, da können die User selber Artikel schreiben, finden übersetzte Sachen von uns da drin. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Das erreicht man nur durch Community und nicht, wenn man komplett geschlossen ist.
Diese Schiene der Hinwendung an die Userschaft, gerade im internationalen Bereich, die treibt ja Mandriva schon sehr lange. Und zwar in der Form, dass erstens mal die Website von Mandriva selbst sowie auch verschiedene Handbücher und Artikel und so weiter in sehr viele Sprachen übersetzt werden. Mandriva ist auch eine der Distributionen, wo der User bei der Installation aus, ich glaube, über 40 Sprachen wählen kann. Mittlerweile ist es so, dass sich überall solche offenen User-Gemeinschaften gebildet haben, wie zum Beispiel auch mandriva-user.de, die zum größten Teil unabhängig sind von Mandriva, wo aber trotzdem ein Kontakt besteht und sowohl Mandriva davon profitiert, als auch die User selber. Insgesamt kann man sagen, dass, um auf die Frage zurückzukommen, ob die Hinwendung zum Corporate-Kunden im Zusammenhang damit steht, dass man auch dadurch mehr für den End-User machen kann. Selbstverständlich ist das so. Irgendwo muss ja das Geld herkommen. Und obwohl Jacques Le Marois, der frühere Präsident von Mandriva, gesagt hat, es wäre ein erfolgreicher Wechsel zum Corporate-Customer als primäres Ziel durchgeführt worden, beweist die Entwicklung der letzten Zeit auch aufgrund von speziell für End-User gedacht besonderen Dienstleistungen und Programmen, dass dem nicht so ist. Und wir denken, dass es eigentlich in der Form ganz gut weitergeht.
Ich darf in dem Zusammenhang mal vielleicht einwerfen, so die erste Distribution, an die ich mich jetzt erinnern kann, wo dieser Schritt so ganz klar vollzogen worden ist, auch ganz klar, also diese Trennung zur Community-Version, dass es auch keine Boxen mehr gab, die man so kaufen konnte als End-User, war doch eigentlich Red Hat, oder? Mit ihrem Fedora-Projekt.
Ja, ganz genau.
Und gab es da irgendwo dann auch so einerseits einen Marktzwang, dass man gedacht hat, ja, man muss diesen Schritt jetzt mitgehen? Oder war das mehr so, was die tun, das beobachten wir jetzt mal? Also viele Leute haben ja gesagt, die fallen damit auf die Schnauze. Das war so ein bisschen so der Tenor. Oder hat man da eher so ein bisschen beobachtet und dann irgendwie so nach einem Jahr gesagt, es ist eigentlich gar nicht so dumm, das sollen wir vielleicht auch tun?
Also beobachtet haben wir die ganze Sache sicherlich schon. Das war natürlich interessant, was Red Hat da jetzt macht und ob das mit Fedora klappt. Man hat vielleicht abgewartet, aber ich glaube nicht nur, dass es allein Fedora war, sondern auch die ganzen freien Distributionen, die plötzlich wie Pilze aus dem Boden geschossen sind und immer mehr Leute jetzt Linux benutzt haben. Es ist aber auch wirklich so, dass wir ohne diese Freiheit, die wir jetzt haben durch das OpenSUSE-Projekt, sicherlich viele Sachen nicht stemmen könnten. Und im Nachhinein war das ein sehr wichtiger Schritt für uns und auch ein sehr guter Schritt.
Ja, bei Mandriva sieht es ein kleines bisschen anders aus. Ich muss ganz einfach ausplaudern, dass Gael Duval, der Schöpfer von Mandrake Linux, schon im Jahr 2000 den Vorschlag machte, einen Split zwischen einem kommerziellen Mandriva, beziehungsweise damals noch Mandrake, und einer Community-Version zu machen, was aber damals beim übrigen Management nicht auf großen Beifall stieß. Das hatte den ganz einfachen Grund, dass, wie ja den meisten Leuten bekannt sein dürfte, man Priva eine finanziell recht schwierige Zeit durchzumachen hatte. Und die Community, insbesondere in Form des Mandriva Clubs, einer der wichtigsten Rettungsanker damals war und auch heute noch sehr maßgeblich zum allgemeinen Einkommen des Unternehmens beiträgt. Eine spätere Überlegung, zwar im Jahr 2005, wurde dann damit leider beantwortet, dass man nicht einfach alles nachmachen könnte, was Red Hat und Novell Zuse vormachen.
Ganz interessant.
Ja, trotzdem denke ich mal, man muss es ja nicht machen. Also ich kann nur aus unserer Erfahrung sagen, es hat uns sehr viel gebracht. Ich weiß, dass Mandrake oder beziehungsweise Mandriva jetzt ja auch eine sehr starke Community vorher schon hatte. Uns hat es auf jeden Fall einen richtigen Schub gegeben, was die Benutzerzahlen angeht. Seit das OpenSUSE-Projekt raus ist, haben die Zahlen mehr als verdoppelt. Also das spricht für sich und der Schritt war wirklich wichtig für uns.
Ich glaube, man kann auch diese beiden Unternehmen nicht miteinander vergleichen, was diesen Split zwischen Corporate und End-User angeht. Denn wie du eben schon richtig gesagt hast, Mandriva hat schon immer eine sehr starke Community gehabt. Mandriva war primär, vor allen Dingen auch durch das Engagement von Gael Duval, sehr stark zur Community hingewendet und bekam natürlich auch sehr viel, gerade in Form von Contributions, also Softwareentwicklungen aus der Community. Und dieser Zusammenhalt ist immer noch da, dass dieses Gemeinsame von Hinwendungen an die Corporate Customer, um das Geld zu verdienen, gleichzeitig aber einen Teil des Geldes dafür wieder auszugeben, um den Endkunden bei der Stange zu halten oder auch zu erfreuen, was auch immer, für die nächste Zeit das Richtige ist.
Irgendwo muss sich ja auch vielleicht der entsprechende Distributor mit der Frage herumschlagen, die vielleicht der ein oder andere stellen mag bei nicht genauerem Betrachten. Da verdient doch einer Geld mit der Arbeit, die die Community im Endeffekt macht, anstelle dass die entsprechende Leute einstellen. Gerade in Deutschland bei den vielen Arbeitslosen, da könnte man doch ein paar von diesen arbeitslosen Informatiker einstellen und dafür sorgen, dass dann wirklich guter Code im Hause selber produziert wird, statt dass man damit Geld verdient, was die Community dann quasi erzeugt.
Das ist ein bisschen kurz gedacht, glaube ich, und da stimmt mir Wolfgang sicherlich zu. Ja, also so kann man es wirklich nicht sehen, das ist jetzt überspitzt gesagt. Also grundsätzlich natürlich haben wir in Deutschland immer noch den größten Teil der Linux-Entwickler sitzen, bei uns in Nürnberg halt. Wir haben natürlich auch freie Mitarbeiter, die auf der ganzen Welt verteilt sind. Wir haben natürlich auch Mitarbeiter in Boston und in Provo in Amerika. Was wir natürlich als Distributor auch machen, die ganze Arbeit, die wir in die Distribution reinstecken, das heißt die ganzen Pakete, die wir ändern, die ganzen Treiber, die wir dazu packen, den Kernel und so weiter, das geht natürlich auch wieder upstream. Das heißt, auch jeder andere Benutzer hat was davon. Das heißt, wenn wir irgendwas jetzt im Kernel ändern, hat Mandrake, Mandriva genauso was davon wie Debian und wir auch. Und umgekehrt natürlich genauso. Es gibt sicherlich, jede Distribution hat ihre Stärken und Schwächen. Wir zum Beispiel sind ziemlich stark im PowerSafe-Bereich, sprich Laptop-Unterstützung. Da sind wir sehr stark und mittlerweile benutzen das auch andere Distributionen. Das heißt, es ist nicht nur wirklich, dass wir von den Benutzern alles wegnehmen, was die machen, sondern wir geben das natürlich auch wieder zurück. Und jeder, der schon mal Linux from scratch heißt es ja, also von Anfang an installiert hat, der weiß, was das für eine Arbeit ist. Und wir haben da wirklich sehr viel Energie reingesteckt, wie die anderen Distributoren auch, also einfach möglich zu machen und das kostet halt auch ein bisschen Geld.
Das ist vollkommen richtig und das ist natürlich auch bei Mandriva so. Ich würde einfach mal sagen, wenn man die ganze Software, die von solchen freiwilligen Helfern und von unbezahlten Usern reinkommt, wenn man die ganz normal bezahlen würde, als wenn sie von Mitarbeitern erarbeitet worden wäre, dann bräuchte Mandriva bzw. Novell Zuse ungefähr einen Etat wie dieses kommerzielle Unternehmen aus Redmond. Nein, das ist ganz einfach nicht realistisch gedacht. Es ist auch historisch falsch, denn Linux ist ganz einfach ein System, was nicht nur in der Entwicklung, sondern rein von der Philosophie auch auf die gemeinsame freiwillige Arbeit an einem Ganzen beruht. Und wenn man Linux nur rein kommerziell aufziehen würde, würde man genau diesen wichtigen Punkt dabei hinter sich lassen und das würde mir nicht gefallen.
Aber dann muss man doch sagen, dass da irgendwo ein Fortschritt passiert ist, also durch diesen Split, durch diese Einführung von Community-Versionen. Weil dann war das irgendwo, also Linux als freies System, dann irgendwann das Aufkommen, Distributoren machen ihr Ding. Und dann irgendwann entdecken dann die Distributoren die Community wieder und öffnen ihre Software.
Also wie gesagt, wir waren, zumindest was den Vertrieb anging, wir hatten immer eine Version zum Runterladen oder auf Zeitschriften drauf. Was wir nicht hatten, wir hatten eine sehr kleine Gemeinde, sag ich mal, von Leuten, die von außerhalb mitgearbeitet haben, unsere externen Beta-Tester, was natürlich jetzt wesentlich mehr geworden ist. Ich würde schon sagen, dass das ein Fortschritt ist, ganz klar, und dass es sich auch gelohnt hat. Und nochmal vielleicht zurückzukommen, warum wir die Leute nicht bezahlen, machen wir sowieso. Es ist natürlich auch so, dass ab und zu immer wieder Leute auf uns zukommen, die wollen einen Job haben, kriegen die dann meistens ja auch, wenn sie gut sind. Das heißt, wir unterstützen die Community auch bestimmte Projekte, wie zum Beispiel, fällt mir jetzt gerade ein, das X3-Projekt mit Eckbert Eich zum Beispiel, der darin arbeitet. Der arbeitet für SUSE, obwohl er ein Externer ist, das heißt, er arbeitet von zu Hause aus, glaube ich. Unterstützen wir trotzdem die Projekte. Wir haben das ALSA-Projekt, das Linux-USB-Projekt gegründet und so weiter. Und das lässt sich wahrscheinlich für jede Distribution, auch für jede kommerzielle Distribution, lässt sich das so sagen. Jeder hat irgendwelche Kernentwickler, die direkt am Upstream mitarbeiten. Das heißt, die direkt wirklich für alle Distributionen die Arbeit machen. Das kommt dann so allen zugute.
Ja, ich denke auch, dass es sich in der Waage hält. Jede Distribution sponsert entweder in der Form, dass sie eigene Mitarbeiter haben, die nicht jetzt speziell an dieser Distribution arbeiten, sondern an allgemeinen Projekten, wie zum Beispiel großen Sachen wie KDE oder GNOME oder sonst was, was eben allen zugutekommt, wie eben schon gesagt. Im Grunde ist es so, dass dieses ganze Gefüge nur in dieser Form funktionieren kann, dass von jedem etwas kommt. Wenn jede Distribution oder jeder Distributor nur auf das angewiesen wäre, was er in-house herstellen kann oder zusammenbringen kann, dann hätten wir Linux nicht.
Also quasi, das, du hast damit das, die Argumentation geliefert, warum Linux eigentlich ganz klar besser sein muss als proprietäre Software, wie zum Beispiel aus dem Westen der USA. Aber dann mag ich nochmal abschweifen, also ein paar Mal ist ja jetzt genannt worden, der große Etat, der notwendig wäre, wenn man das bezahlen wollen würde und in-house machen wollen würde. Das andere Punkt, Distributoren quasi als Sponsoren von anderen freien Projekten. Aktuelles Beispiel, Glanzbeispiel aus Südafrika, Mark Shuttleworth mit Ubuntu, das erhöht doch auch irgendwie so ein bisschen den Leidensdruck, oder?
Es ist ein bisschen anders, was Ubuntu betrifft. Noch weiß man nicht, wohin Ubuntu geht. Es sind die ersten Sachen aufgetaucht von Canonical, die also Corporate Services anbieten, zum Beispiel in der Form von Telefonsupport. Das ist natürlich kommerzieller Support.
Also Canonical, um das kurz klarzustellen, ist quasi die Firma oder diese Canonical
ist das Unternehmen von Mark Shuttleworth, was einen Teil der Logistik auch macht von Ubuntu und was eigentlich dazu ausersehen ist, den späteren kommerziellen Teil von Ubuntu, der zweifellos kommen wird, beziehungsweise jetzt schon angefangen hat, dann eben unter sich zu nehmen. Man wird abwarten müssen, wohin sich Ubuntu orientiert. Ob es so bleibt wie jetzt, dass es eine auf der Community basierende Geschichte bleibt, die nur einen kommerziellen Aufsatz hat, um Geld zu verdienen, oder ob die Waage nach der anderen Seite hin ausschlägt. Das kann jetzt noch niemand sagen. Ich glaube auch Mark Shuttleworth nicht.
Also ein Dorn im Auge ist Ubuntu sicherlich nicht, wie alle anderen Distributionen auch. Das Einzige, was wirklich wehtun würde, wenn es eine Linux-Distribution geben würde, die nicht wirklich den Linux-Gedanken weiterspielt. Das heißt, was wir halt im Moment machen, was alle Distributionen machen, halt dieses ganze Upstream-Konzept, dass es immer wieder nach oben geht, dass alle was davon haben. Die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Distributoren, das sieht man auch auf den ganzen Mailinglisten, sei es jetzt Red Hat, Mandriva, Sandros. Das heißt, da ist eine sehr gute Zusammenarbeit. Das Einzige, was wirklich, glaube ich, die ganze Community auseinanderbringen könnte, wenn es eine Distribution geben würde, die diesen Gedanken nicht mehr mitspielt und ihr eigenes Süppchen kocht. Das haben wir Gott sei Dank nicht und deswegen kann man zu Ubuntu eigentlich nur sagen, herzlich willkommen.
Ich kann mir im Moment wirklich nicht dieses Szenario vorstellen, was eben auftauchte, dass es also eine Firma gäbe, die sich aus diesem ganzen Geben und Nehmen ausklinken würde und ganz einfach nur hier Geld, hier Ware agieren würde. Denn dabei würden wir vermutlich auch einen großen Teil der GPL-Sachen vergessen. Ja, also ich glaube gar nicht, dass es wirklich möglich ist, dass es sowas gäbe.
Also du sprichst jetzt einfach drauf an, dass die General Public License, also die Lizenz unter der freier Software, also hauptsächlich im Linux-Bereich veröffentlicht wird, das ist ja nicht nur, es gibt ja noch andere freie Lizenzen, dass diese das gar nicht ermöglicht, diese ausschließliche kommerzielle Nutzung ohne das Zurückgeben an die Community.
ein Grundwesen einer ausschließlichen kommerziellen Nutzung ist eigentlich in der Praxis die Closed Source. Das heißt, solange ich Open Source und vor allen Dingen Programme, die unter der GPL stehen, benutze, gebe ich eigentlich das Preis, womit ich handle. Das heißt, die Informationen, alle Informationen darüber.
Das ist ja immer das Argument gewesen, warum viele Leute sagen, mit freier Software kann man doch eigentlich gar kein Geld verdienen.
Mit der freien Software selber wird ja auch kein Geld verdient, sondern mit dem Service, der mit dieser freien Software zusammenhängt. Und das ist ja meiner Meinung nach genau der Punkt, womit sich die Distributoren in Zukunft vermehrt beschäftigen werden und zum Teil schon gerade im Corporate-Bereich beschäftigen. Das wirkliche Geld wird nicht mit dem Verkauf von Boxen oder mit kommerziellen Downloads verdient, sondern das Geld wird mit Wartungsverträgen, mit Supportverträgen und ähnlichen Sachen verdient, mit extra Dienstleistungen. Ob das jetzt irgendwie der Supportvertrag für den Corporate Server ist oder ob das zum Beispiel das neue Produkt Pulse von Mandriva ist, was sich an den Corporate Kunden wendet, ist egal, da gibt es von Novel Suse garantiert ähnliche Bestrebungen und ähnliche Dienstleistungen. Da wird das Geld verdient und deshalb ist es möglich, im Endeffekt doch wieder mit GPL und mit Open Source Geld zu verdienen.
Ja, ganz genau. Also mit der Box alleine kann man kein Geld verdienen. Da sind einfach die Gewinne zu klein und die Box müsste man eigentlich auch als Dienstleistung sehen. Die Dienstleistung, die wir halt haben, wir holen das ganze Zeug aus dem Internet runter, wir bauen das zusammen, machen dann schön Karton drum, packen noch ein paar CDs und DVDs rein und ganz wichtig natürlich Handbuch und Support. Aber das Geld im Linux-Bereich kommt ganz klar aus den Dienstleistungen, sprich für professionellen Support, professionelle Hilfeleistung, 24/7-Service zum Beispiel für Server, Administratoren und so weiter. Da wird das Geld gemacht. Das Geld wird nicht gemacht, indem ich die Distribution verkaufe. Das deckt vielleicht einen Teil der Kosten, mehr aber auch nicht.
Aber da kommen wir doch auf einen ganz interessanten Punkt, nämlich... Wir haben ja vorhin gesagt, die Boxen oder die End-User-Version, die gibt es, weil es die Community gibt und die braucht es, damit die Distribution quasi zusammengestellt werden kann, weil da viel zurückfließt in die Firma, das dann wiederum in das Linux einfließen kann. Aber das, womit dann die Firma schlussendlich das Geld verdient, ist dann doch im Firmenbereich zu finden. Das heißt im Endeffekt, die normale End-User, also der mit der Community angesprochen wird, arbeitet im Endeffekt an Firmenprodukten. Funktioniert das?
Dann könnte man genauso behaupten, dass die Firmen für die Kundenprodukte arbeiten. Das ist wirklich ein Geben und ein Nehmen ist das. Also mir ist jetzt wirklich kein großer Fall bekannt, wo das nicht funktioniert. Das heißt, wir entwickeln für die Benutzer und die Entwickler benutzen für uns und andersrum. Das heißt, das kann man wirklich nicht so streng sehen. Ich weiß von außen und gerade von Leuten, die das Ganze nicht verstehen, wie ihr verschenkt das auch noch, wie verdient ihr denn Geld? Oder ihr macht jetzt OpenSUSE, ja, ihr wollt doch nur die ganzen Leute dafür haben, die bei euch mitarbeiten. So funktioniert das aber nicht. Wenn man weiter drin ist, dann wird das bestimmt jeder Distributor auch bestätigen können, dass es ein Geben und ein Nehmen ist.
Ja, vollkommen klar. Damals, wie Mandriva angefangen hat, beziehungsweise Mandrake angefangen hat, hatte Mandrake ein Geschäftsmodell, wovon der Rest der Linux-Welt sagte, das kann nicht funktionieren. Dieses sogenannte Street-Performer-Modell, in ganz kurzen Worten gesagt, man stellt etwas zur Verfügung, man spielt den Leuten ein Lied vor und lässt die Leute dann bezahlen, was sie denken, was es wert wäre. Nochmal zurückkommt auf das Corporate Customers und die Dienstleistungen, ist eine ganz einfache Rechnung. Man verkauft ein Paket und kann damit 2000 Workstations installieren. Aber den Support, den braucht man dann für die 2000 Workstations in der genügenden Menge.
Okay, alles klar und vielen Dank Martin und Wolfgang hier bei uns in Pforzheim im mobilen Studio.